Wir sind in der Predigtserie «Wunder werden wahr». Der Ueli hat gestartet vor 2 Wochen mit dem Thema. Ich war gerade in der Apostelgeschichtszimmer unterwegs. Und er hat dort vom Wunder vom Evangelium geredet. Und in der Tat ist es wahrscheinlich das grösste Wunder, was es überhaupt gibt, wenn eine Person Jesus Christus als sein Erretter, als sein Erlöser darf annehmen und so ein Kind darf werden von dem wunderbaren Vater. Das ist das grösste Wunder, was es überhaupt gibt. In Apostelgeschichte 2,41 lesen wir dann, dass der Petrus seine erste Predigt hatte und haben sich tatsächlich über 3000 Menschen für Jesus entschieden. Ein unglaubliches Wunder. 3000 Menschen haben den Jesus als den einzigen wahren Gott erkannt. Als Pastor könnte man da fast ein bisschen eifersüchtig werden. Dann hörst du einmal predigen, 3000 Leute kommen zum Glauben. Wow, wie wunderbar. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir wären auch ein bisschen überfordert, wenn nächsten Sonntag plötzlich 3000 mehr hier wären. Aber ich glaube, mit dieser Herausforderung würden wir gerne umgehen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn mit diesen 3000, sagen Neugeborenen, passiert? Und davon lesen wir heute Morgen dann in Apostelgeschichte 42 bis 47. Nämlich die erste Gemeinde ist entstanden. Ich habe den Titel dieser Predigt gewählt, Gebet, Gemeinschaft, Wunder, die Nähe nahe der ersten Christen. Bevor wir jetzt aber in den Text einsteigen, möchte ich ein paar allgemeine Sachen zur Kirche oder zu der Gemeinde sagen, bevor wir in den Text nachher anschauen. Kirche oder Gemeinde, das griechische Wort für Kirche heisst eigentlich Kyriakon und heisst dem Herrn zugehörend oder dem Herrn gehörend. Im Neuen Testament lesen wir aber im Bezug auf Kirche, finden wir das Wort nicht. Das heisst ein anderes Wort, das gebraucht wird für Kirche oder für Gemeinde, nämlich Ekklesia. Und Ekklesia heisst so viel wie eine Versammlung oder ein Zusammenkommen von Menschen. Es geht um Menschen. Wenn die Bibel von der Gemeinde redet oder von der Kirche, geht es immer um Menschen und nie um Gebäude. Aber wenn wir hier in einem Gebäude zusammenkommen, was ja gut ist, meint die Bibel immer den Mensch hinten dran. Wenn wir jetzt für die Gemeinde auch das Gebäude meinen, ist das weiter nicht schlimm, aber lasst uns im Hinterkopf haben, es geht um den Mensch. Der Mensch steht im Zentrum, wenn es um die Gemeinde geht. Wir sind gemeint. Du und ich sind gemeint. Und nicht einfach nur am Sonntagmorgen, wenn wir irgendwie hier sind, sondern immer. Wir sind ein Teil von dem Lieb. In deinem Alltag bist du gemeint. Nicht nur am Sonntag. Und trotzdem ist es gut, wenn wir am Sonntag hierher kommen. Der Hebräerbrief sagt das explizit. Wir sollen dem Gottesdienst nicht fernbleiben. Wir sollen zusammenkommen und gemeinsam den Gott anbeten, ihn ehren, ihm begegnen. Und darum sind wir heute Morgen übrigens auch da. Wenn wir dem Gott begegnen wollen, er gehört ihm. Es geht erstrangig um ihn. Nicht, dass ich etwas bekomme, sondern ihn wenn wir ehren, ihn wenn wir gross machen. Eine Aussage, die ich so wichtig finde, die mir so viel bedeutet, macht Jesus. Er sagt nämlich dort zum Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Betonung hier ist nicht auf dem Wort gemeint, sondern auf dem Wort meine. Das ist so entlastend, es ist sinnig gemeint. Wir sind nicht am Ueli seine Gemeinde, nicht am Vorstand von der Pfimitun seine Gemeinde, sondern gemeint von Jesus. Das entlobe ich nicht von jeglicher Verantwortung. Die Bibel geht auch von Verantwortung, die wir jeder haben, klar. Aber er ist der, der sich um die Gemeinde kümmert, der für die Gemeinde sorgt. Er ist sogar der, der sie baut. Nicht wir. Und dann geht die Bibel von einer universellen, unsichtbaren Gemeinde, aber auch von einer lokalen, sichtbaren Gemeinde. Der Dogmatiker Grudem umschreibt das eigentlich wunderschön. Ich möchte euch da ein paar Sätze vorlesen aus dem Dogmatikbuch. Er sagt, in ihrer eigentlichen geistlichen Realität, als die Gemeinschaft aller wahren Gläubigen, ist die Kirche unsichtbar. Nur Gott sieht den geistlichen Zustand der Seinen. So heißt es in 2. Timotheus, der Herr kennt die Seinen. Die unsichtbare Kirche ist die Kirche, wie Gott sie sieht. Die sichtbare Kirche ist die Kirche, wie die Christen auf Erden sie sehen. In diesem Sinn gehören zur sichtbaren Kirche alle, die den Glauben an Jesus Christus bekennen und diesen Glauben in ihrem Leben unter Beweis stellen. Ich glaube, die sichtbare Kirche ist etwas ganz Zentrales. Wenn man die Bibel lesen oder vor allem im Neuen Testament die Briefe, sehen wir, dass der Paulus immer an eine Lokalgemeinde schreibt. An die Kirche oder an die Gemeinde der Korinther oder der Thessaloniker. Das Neue Testament legt einen grossen Wert auf die lokale Kirche. Es ist etwas Grossartiges, etwas Einzigartiges, etwas Übernatürliches eigentlich, die Kirche, wo wir dazugehören dürfen. In der Bibel lesen wir, gibt es ganz viele unterschiedliche Bilder, die Gemeinde beschreibt. Und das zeigt etwas von dieser Vielfalt und von dieser irgendwie von dem Übernatürlichen, wo Kirche eben ist. Wir lesen von der Kirche als Familie. Wir sind eine Familie. Wir lesen davon, dass wir Brut von Jesus sind. Wir lesen davon, dass Kirche der Lieb von Christus ist. Dass wir die Fehler von der Wort sind. Und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Bilder dazu, die die Kirche umschreiben. Und jetzt lassen wir uns einsteigen in das, was die ersten Christen gemacht haben, was geschrieben worden ist, über sie in Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herrlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag redete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich lese aus der NG-Übersetzung und das Wort prägte, wird die anderen Übersetzungen auch übersetzt mit beharrlich oder beständig. Also die ersten Christen sind ausgezeichnet worden oder haben erkannt durch Beständigkeit, durch Beharrlichkeit. Sie haben sich committed zu ihrem Glauben. Es war ihnen etwas Wichtiges gewesen, da dazuzugehören und sich zu investieren. Etwas Positives, eine positive Beharrlichkeit. Nicht irgendwie eine Dickköpfigkeit oder irgendwie eine Last oder ein Zwang. Nein, eine Beharrlichkeit, die aus Freude entstanden ist oder aus einer Leidenschaft, aus einer Sehnsucht. Und das Erste, was sie ausgezeichnet haben, ist die Beständigkeit in der Lehre. Beharrlich in der Lehre der Apostel. Ja, was war denn das? Das Neue Testament haben sie als solches noch nicht gehabt. Weder die Briefe haben sie gehabt, noch hätten sie irgendwie die Evangelien gehabt. Aber sie waren privilegiert gewesen, sie haben die Lehre bekommen von Menschen, die Jesus begleitet haben im Leben. Und natürlich haben sie das Alte Testament gekannt. Und so sind sie zusammengekommen und haben einen Hunger gehabt, die Lehre zu verstehen, die aufzusaugen und Jesus in dem Sinne ähnlicher zu werden, ihn immer besser und besser kennenzulernen. Was machen wir, wenn wir Gott hören möchten? Was machen wir, um beständig oder beharrlich in dem zu sein? Wie ist dein Hunger nach dem Wort Gottes? Vielleicht gibt Antwort auf diese Frage ein mögliches Indiz. Was machst du, wenn du daheim einsam bist, entmutigt bist, frustriert bist, vielleicht traurig bist? Sind denn Netflix, YouTube, Sport, Süßes oder sonst irgendetwas deine Nahrung? Oder suchst du deine Nahrung denn im Wort Gottes? Glaubst du, dass Gott Gottes dich auferbauen kann, dich erquicken kann, dich Trost schenken kann? Es muss ja nicht unbedingt einfach das geschriebene Wort Gottes in der Bibel. Es kann ja Lobpreis sein, wo Gott proklamiert, wo Wahrheiten proklamiert aus der Bibel. Ich persönlich erlebe das jedes Mal als Hilfe, wenn es mir gelingt, im Wort Gottes oder in der Gegenwart Gottes die Hilfe zu suchen und dorthin zu flüchten und nicht irgendwie im Süßen oder sonst irgendwo. Es lohnt sich. Und ich glaube, das sind die ersten Menschen, gewisse ersten Christen, wenn wir beharrlich sind in dem Wort Gottes, dann ist das etwas, was unser Leben aufbaut, was uns Kraft gibt, was uns Freude gibt, was uns stärkt. Und darum sind sie verharrt in dem. Ein Markenzeichen von den Aposteln oder von den Christen war, dass sie täglich in dem Wort gelehrt haben oder unterwiesen worden sind von den Aposteln. Es war ja gerade Sommerferien. Eigentlich eine Zeit, wo die meisten von uns ein bisschen mehr Zeit haben. Hat sich das in deinem Unterwegssein mit dem Wort Gottes auch ausgezeichnet? Gerade die Zeit, wo wir mit Gott unterwegs sind, wo wir uns bewusst Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen, um Jesus anzubeten, ist umkämpfte Zeit. Erkennt das aus dem eigenen Leben. Und darum ist es gut, wenn wir Traditionen haben. Bei hier steht es, täglich sind sie zusammengekommen. Und ich auch meine Tradition. Täglich am Morgen schält mein Wecker, um die Zeit einzurichten. Und wenn der Wecker nicht schält, dann ist die Zeit wahnsinnig umkämpft. Geht sie vielleicht in der Sommerferien sogar ein bisschen verloren oder kommt sie zurück. Und das ist schade. Weil das Wort Gottes ist lebendig, das Wort Gottes hat Kraft. Das lesen wir im Hebräer 4, Vers 12. Ich möchte euch das vorlesen. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das Wort Gottes ist lebendig. Glaubst du das? Es ist nicht einfach tote Buchstaben. Es ist anders, als wenn du sonst ein Buch liest. Es ist lebendig. Es macht etwas mit dir. Man sieht es ja in der Bibel ganz oft. Wie ist die Schöpfung entstanden? Gott sprach und es wurde. Sein Wort schafft aus nichts etwas. Jesus hat mit Wort Wunder durch Krankheiten, Dämonen austrieben, nur weil er geredet hat. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann hat das Kraft in deinem und meinem Leben. Lass es zu deiner Nahrung werden. Aus Freude, aus einer Leidenschaft, aus einer Sehnsucht und nicht, weil du musst. Die ersten Christen sind nicht in dem Wort verharrt, weil sie denken, oh, es steht auf meiner Agenda, ich muss. Oder die anderen machen, du musst ich auch. Nein, sie haben eine Sehnsucht gehabt. Und dann gemerkt, das Wort ist lebendig, bringt Kraft, bringt Freude, hilft mir in Entscheiden im Alltag. Und darum ermutige ich uns, in dem standhaft zu bleiben, beharrlich zu bleiben. Und beharrlich hat ja etwas mit dem zu tun, ich muss ein bisschen etwas machen. Es geht mir nicht einfach in die Schoss. Es darf bei dir auch Überwindung kosten. Und dann kommen wir zum zweiten, Gemeinschaft und Abendmahl. Kennst du Christen, die gerne mit Jesus unterwegs sind, aber mit der Kirche eigentlich nichts am Hut haben? Gemeinde sagt ihnen eigentlich nicht so viel. Bedeutet ihnen nicht so ihre Sache, nicht so ihr Ding. Da der Apostelgeschichte lesen wir, dass Gemeinschaft etwas war, was die ersten Christen ausgezeichnet hat. Sie haben sich Zeit genommen, um zusammenzukommen, um auszutauschen, um Leben zu teilen. Aber heute noch ist der Wert extrem wichtig. Gemeinschaft unter uns. Gemeinschaft unter uns Christen. Der Austausch miteinander, Leben teilen, ist etwas Entscheidendes. Es ist gut, wenn du dich triffst am Sonntag hier oder unter der Woche in der Kleingruppe oder mit Freunden und austauschst über dein Leben mit Jesus. Wenn du ein Problem hast mit der Brut von Gott, dann hast du ein Problem mit Gott. Wenn du das, was du über meine Frau erzählst, von ihrer haltest, betrifft auch mich. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber seine Kinder sind mir egal. Ein isoliertes Christsein geht nicht. Du bist auch Brüder, Schwester, Jünger und eben Teil von dem Leib Christi. Gemeinschaft gehört zum Leben von uns Christen. Und ja, ich habe es nicht mit allen gleich gut in dieser Kirche. Logisch. Das muss auch nicht sein. Aber trotzdem müssen wir einander in Liebe und Respekt begegnen. Vielleicht kannst du auch mal etwas von einem lernen, was du heute nicht unbedingt auf der gleichen Bühne hast. Aber lasst uns in Liebe und Respekt miteinander umgehen. Übrigens war es hier nicht anders gewesen. Trotzdem war es nicht anders gewesen. Die nicht alle waren zufrieden von eurem eigenen Kuchen. Wenn wir die Auswahl der Jünger anschauen, sehen wir, dass Jesus ein paar Fischer gewählt hat. Die haben sicherlich schon berufstechnisch relativ gut können miteinander. Aber dann hat er Zelotus gewählt. Und Zelotus waren definitiv einfach ein bisschen extrem gewesen. Und ihre Ansicht hat sich nicht gedeckt mit dem der anderen. Also hat es da schon Spannung gegeben. Ganz sicher schon unter Jüngeren Spannung gegeben. Und wenn das nicht schon genug gewesen wäre, hat er noch Zöllner gewählt. Und sicher ab dann hat es Kritz gegeben bei diesen Kollegen. Aber Jesus hat sie versammelt und gesagt, ihr passt zusammen. Mit euch will ich Kirche bauen. Mit euch will ich Gemeinde bauen. Und Kirche lebt von den Aposteln. Dadurch sind sie entstanden und es gibt sie heute noch. Wie wunderbar ist das? Gemeinschaft unter Christus ist etwas Übernatürliches. Wenn wir zusammenkommen aus so unterschiedlichem Alter, so unterschiedlichen Vorstellungen, unterschiedliche Interessen, sozialem Status, unterschiedliche Prägungen. Wenn wir zusammenkommen und der Jesus anbetet, dann ist das ein Zeichen. Wie heisst es in Johannes 13? An der Liebe zueinander wird man uns erkennen. Lasst uns in dem wachsen. Und zu dieser Gemeinschaft hat das Brechen vom Brot dazugehört. Heute denken wir sofort ans Abendmahl. Wenn man lesen, Brechen des Brotes. Trotzdem, in der jüdischen Sitte war eigentlich das Brechen vom Brot mehr ein Anfang in das Essen. Man hat dann gestartet mit dem Essen. Gemeinsam Brot brechen. Und natürlich redet die Bibel auch vom Abendmahl. Und hier dürfen wir von dem auch ausgehen. Wir lesen ja, dass sie gegessen und Abendmahl gefeiert haben. Etwas Wunderbares. Es ist aus dieser Gemeinschaft entstanden, das Abendmahl feiern. Wir dürfen heute zusammen hier Abend mal feiern. Ich freue mich darauf, dass wir von der Gott kommen und uns daran erinnern, was er da hat für dich und für mich. Jesus sein Leben gegeben hat, dass Gemeinde überhaupt möglich geworden ist. Aber lasst uns doch auch etwas lernen daraus. Vielleicht das Abend mal an der Heim öfters feiern. Vielleicht aus dem Essen raus in das Abend mal reinkommen. Also etwas ganz Natürliches. Die ersten Christen haben uns das so vorgelebt. Auf jeden Fall war Gemeinschaft etwas ganz Zentrales gewesen. Und der einzige Punkt, der zweimal erwähnt wird von diesen vier, von der Lehre, von der Gemeinschaft, vom Abendmahl und vom Gebet, ist nämlich Gemeinschaft. In Vers 46 lesen wir nämlich, Einmütig mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen. Essen war etwas Wichtiges. Wenn wir die Bibel studieren und ich reinschaue, dann merken wir schnell, Gemeinschaft beim Essen war Jesus sehr wichtig. Er hat ganz viel, wie er gegessen hat, dort und da. Und ich glaube, er hat gewusst, dass in der Gemeinschaft während dem Essen ganz gute Gespräche stattfinden. Austausch über unser Leben. Wir können Leben teilen und etwas entstehen. Und so motiviere ich uns, das mehr und mehr auch auszuleben. Warum nicht irgendwann mal jemanden einladen? Unter der Woche, nach dem Gottesdienst, zum zusammen essen. Machen wir das. Gemeinschaft war etwas, was die Menschen ausgezeichnet hat. Und dann kannst du in dieser Gemeinschaft vielleicht auch Abend mal feiern. Warum auch nicht? Persönlich habe ich mir das vorgenommen, das mehr mir vorzunehmen. Nicht einfach nur zusammen essen, sondern dann auch das Abendmahl miteinander feiern mit den Leuten, die du am Tisch hast. Ich glaube, es gibt eine spezielle Atmosphäre und richtet unseren Blick ganz bewusst auf Jesus. Weiter hat die Leute auszeichnet, das Gebet etc. aufgegeben. Jetzt musst du mir helfen, Joa. Geht es nicht mehr selber weiter. Gebet. Die Juden haben regelmässig Gebet gekannt. Sie sind zusammengekommen im Tempel und haben gebetet. Apostelgeschichte 3 zum Beispiel redet dort davon. Dass sie zusammengekommen sind, der Petrus und der Johannes sind in den Tempel gegangen, um zu beten. Wir lesen die Bibel aber auch von persönlichem Gebet. Wie sieht das bei dir und bei mir aus? Wie sieht das bei uns in der Kirche aus? Sind wir bekannt als Menschen, die beharrlich sind im Gebet? Wie sieht das bei dir aus? Dein persönliches Gebet oder Gebet in der Gemeinde? Sind wir bekannt für das? Gebet ist Austausch mit Gott. Ist Reden mit Gott. Hören auf ihn. Und ich glaube, wie in jeder Beziehung ist Kommunikation so etwas Essentielles. Und im Glauben an Jesus ist es nicht anders. Beziehung mit Jesus, da braucht es Kommunikation. Und darum ist auch das Gebetsleben so wichtig. Mit ihm austauschen, ringen, nicht nur zu schwätzen, sondern auch zu hören, bewusst zur Ruhe zu kommen. Es ist ein Schlüssel, das Gebet ist ein Schlüssel auch heute noch. Wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, sehen wir, dass die Erweckungen alle aus intensivem Gebet rausgekommen sind. Es sind Menschen zusammengekommen, die sich um das Gebet getroffen haben, die inbrünstig, in Einheit zusammengekommen sind, gerungen haben und daraus ist etwas entstanden. Und die vier Sachen haben etwas bewirkt bei diesen Christen und in ihrem Umfeld. Du kannst also weitergehen. Die Folgen waren nämlich, wir lesen jetzt im Vers 43, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Ganz interessant finde ich da, dass die Ehrfurcht vor Gott nicht einfach die 3000 Christen getroffen hat, sondern alle, alle in Jerusalem, sind von Ehrfurcht ergriffen gewesen. Wahrscheinlich haben die Menschen kapiert, jetzt passiert etwas. Es passiert etwas Außergewöhnliches, etwas Einzigartiges in dieser Geschichte, das wir noch nicht kennen. Etwas Übernatürliches muss da sein, dass die Menschen Ehrfurcht bekommen haben. Vor Gott, alle zusammen. Die Christen haben sich ausgezeichnet durch das, was eine Auswirkung hatte in ihrem Umfeld. Ich glaube, auch heute noch ist das so. Wenn du und ich deinen Alltag mit dem Heiligen Geist gestaltest, hat das eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Hat das eine Auswirkung nach außen? Es beschäftigt das Thema als Gemeinde schon länger. Das Wahrnehmen von diesen Impulsen, von diesen Werken, die Gott vorbereitet hat, dort mitzumachen und zu sehen, wie das eine positive Auswirkung hat in unserem Umfeld. Ich glaube, je mehr wir die Prioritäten von diesen ersten Christen übernehmen, das beharrlich sein, desto mehr werden wir auch Zeichen und Wunder erleben oder außergewöhnliche Dinge, wie wir hier gelesen haben. Das darf zunehmen. Lasst uns unser Leben mit dem Heiligen Geist zusammen gestalten. Ganz bewusst in den Alltag hineingehen und sagen, Heiliger Geist, ich glaube, dass ich heute einen positiven Einfluss habe auf mein Umfeld, weil ich mit dir unterwegs bin. Weil du Sachen vorbereitet hast, wo ich reinstehen kann. Lasst uns in dem wachsen. Und dann ist Ehrfurcht entstanden. Eigentlich mal erstaunlich, gell? Wenn Zeichen und Wunder entstehen, könnten wir meinen, jetzt gibt es irgendwie ein paar Schaulustige, es gibt irgendeine Begeisterung für die Wunder, irgendeine Sensationslust. Die Leute kommen daher, weil irgendetwas passiert. Aber nein, anstelle von Sensationslust ist Ehrfurcht dahergekommen. Wenn wir, wenn Gott am Wirken ist, glaube ich, kommt Ehrfurcht vor Gott. Das darf wachsen. Die ersten Christen, glaube ich, sind nicht unterwegs sind mit dem Ziel, jetzt einen positiven Einfluss haben auf die Gesellschaft. Sondern ihr Leben. Es war einfach eine Frucht von ihrem Leben. Weil sie mit dem Jesus gelebt haben, weil sie zusammengekommen sind, weil sie in ihrem Leben ständig sind, weil sie gebetet haben, ist das eine Frucht von ihrem Leben. Das hat sich ausgewirkt. Nicht als Krampf, nicht als irgendwelche Leistung, sondern als Frucht. Und lasst uns erwarten, dass wenn wir in unserem Alter mit dem Jesus unterwegs sind, in dieser Gemeinschaft leben mit anderen Christen, dass das eine Frucht ist, die entsteht, dass Menschen ehrfürchtig vor den Gott kommen. Ist alles perfekt unter diesen 3000 und jetzt darum so klappt? Nein, ganz sicher nicht. Die haben Konflikte gekannt. Die haben gewusst, dass nicht alles gut ist. Sie sind nicht perfekt gewesen, wie du und ich auch nicht. Die erste Kirche ist nicht perfekt gewesen. Und auch heute ist keine Kirche perfekt, solange du und ich dabei sind. Aber die Wirkung vom Evangelium, die hat Kraft. Und auch heute noch Kraft. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Das Evangelium hat heute noch die gleiche Kraft. Wir lesen nämlich da, dass neben dem Einfluss, den die Christen hatten, dass täglich Menschen dazugekommen sind. Täglich sind Menschen dazugekommen. Lassen Sie das warten. Wenn du und ich mit dem Jesus unterwegs sind, lassen Sie uns mehr und mehr warten, dass Menschen dazukommen. Weil wir von dem Mann, von dem Jesus schwärmt, weil wir von ihm reden. Und dann geht es weiter. Vers 45. Bis jetzt ist es ja noch so, sagen wir, einfach nachvollziehbar. Gell? In der Lehre ständig sich in die Bibel lesen, Gemeinschaft haben, Abend mal feiern, beten. Aber jetzt heisst es doch da, sie verkauften alles. Ja, wie gehen wir jetzt mit dem um? Was machen wir jetzt mit dem? Was ist der Grund, wenn wir uns vielleicht hinterfragen oder mal fragen, warum haben sie überhaupt ihr Zeugs verkauft? Was haben sie wollen machen mit dem? Der Grund war, sie haben der Not von ihren Mitmenschen begegnen. Der Not, die um sie herum war. Und Jerusalem war eine grosse Stadt, als Handelsstadt sehr schlecht gelegen, auf einem Berg oben, und darum hatte viele arme Leute. Und da war die Not gross. Und die ersten Christen haben gesagt, die Not, der wollen wir begegnen. Und wir sind bereit, etwas zu geben. Sie haben Jesus als Vorbild genommen. Jesus hat ja auch nicht nur geredet, sondern hat etwas gemacht. Und so haben sie gesagt, wir sind bereit, etwas zu geben. Sachen zu verkaufen, um der Not dieser Menschen zu begegnen. Die Liebe zu Jesus hat sie dazu gedrängt, das zu tun. Sie haben gemerkt, dass Menschen am Leiden sind. Also lasst uns dieser Not begegnen. Und wenn hier steht, sie verkauften, dann ist im Griechischen eine Zeitform gewählt, wo ein Wiederkehrendes, also immer wieder Verkaufen meint. Also sie haben einfach mal per se alles verkauft und mal geschaut, was sie machen, sondern sie haben dann verkauft, wenn es nötig war, wenn es Not am Mann war. Wir lesen aber später in der Apostelgeschichte dann, dass es auch finanzielle Schwierigkeiten gegen diese Gemeinde. Sie haben nicht die ganze Not können stillen, die da war. Der Paulus macht ihnen einen Aufruf zu einer Spende und sie haben diesen Menschen den geholfen in Jerusalem. Darüber könnte man jetzt eine eigene Predigt machen, haben wir aber jetzt nicht Zeit für. Aber eins ist mir noch wichtig. Wir lesen hier nirgends, dass irgendeine Gemeindeleitung oder die Apostel die Leute aufgefordert hat, jetzt verkauft, jetzt macht, jetzt gebt. Sondern es ist aus einer Liebe und aus einer Sehnsucht, aus eigenem Willen heraus geschehen. Wir sehen das ganz typisch bei der Geschichte von Ananias und Sapphira. Sie haben das Land verkauft und haben das Geld in die Kirche gebracht. Sie haben behauptet, sie geben alles, haben aber nicht alles gegeben. Und das war ein Todesurteil. Sie hätten dürfen nur so viel geben. Der Petrus sagt ihnen, ich will nicht alles geben. Ihr dürft selber wählen. Wie viel? Es liegt an uns. Mir fehlt euch niemand alles zu geben. Also kein Zwang, kein Druck, sondern aus Liebe und aus Sehnsucht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit heimgehen und jeder muss alles verkaufen. Aber ich glaube, du sollst dich fragen, was hat Priorität in meinem Leben? An was hängt mein Herz? Bin ich auch bereit, mehr zu investieren, als gerade aus meinem Kaffeekessel, wenn irgendjemand Not hat? Vielleicht ist es auch nicht Geld, vielleicht ist es etwas anderes. Vielleicht ist es Zeit, vielleicht ist es Arbeit. Aber bin ich bereit, aus Liebe zu Jesus und zu meinen Mitmenschen einmal mehr zu geben, als einfach nur das, was man gerade so über den Rand hineingeht? Wie gehen wir mit der Not um, die in unserer Zeit ist? Kommen wir zum Schluss. Vielleicht auch nicht. Ah, das ist die letzte Folie, sorry. Heute Morgen haben wir gehört, wie die Gemeinde entstanden ist. Die erste Gemeinde. Jetzt sind wir rund 2000 Jahre später. Und die Gemeinde gibt es gäng noch. Ein riesen Wunder. Eine Gemeinde, die entstanden ist von 12 Jüngern, die untereinander auch ihre Spannungen hatten, ihre Herausforderungen hatten. Eine Gemeinde, die man lesen, die ganz kurze Zeit danach schon verfolgt worden ist, geflüchtet haben müssen. Wenn wir die Zeit lesen, vom Nero abartig war, Christen umgebracht worden sind, in Massen. Und trotzdem gibt es die Kirche noch. Trotzdem gibt es die Gemeinde Jesu noch. Obwohl der Teufel immer und immer wieder versucht, auszulöschen, zerstören, kaputt zu machen. Kirche gibt es noch. Und warum gibt es sie noch? Weil es eben nicht ein Werk ist von uns. Nicht irgendein Verein, wo jeder von uns kann gründen kann und sagen, komm, jetzt machen wir mal ein Verein. Es ist seine Gemeinde. Er hat die Gemeinde gemacht. Du und ich können keine Gemeinde machen. Er baut sie. Wir dürfen Teil sie davon. Und es ist so ein riesiges Privileg. Es ist so ein grosses Privileg, dürfen Teil sein von einer Kirche. Das Kind Gottes zu sein. Ein unglaubliches Privileg. Zu dieser übernatürlichen, wunderbaren Kirche dürfen zu gehören. Wo du vielleicht manchmal denkst, das passt mir nicht so. Aber grundsätzlich ist es etwas Wunderbares und ein Riesengeschenk. Das Privileg dürfen zu dieser Kirche gehören. Vielleicht tust du heute, wenn du rauslaufst hier, am Kaffee sitzt oder am einen oder anderen Ciao sagst, sagst du, hey, es ist ein Privileg, dass ich mit dir in dieser Kirche sein darf. Dass wir auserwählt sind von dem Jesus. Wow! Die Kirche ist etwas Wunderbares, etwas Einzigartiges, etwas, was es so nicht gibt auf dieser Welt als Vergleichbares. Wir dürfen zu der Gemeinde Jesu, zu dem Lieb Jesu gehören. Und warum? Warum? Weil Jesus sein Leben gegeben hat für dich und mich aus Liebe. Weil er bereit war, die Herrlichkeit dem Vater zu verlassen. Sein Leben zu geben. Damit du und ich dürfen zu dieser Familie gehören, zu dieser Kirche gehören. Und das feiern wir jetzt, wenn wir Abendmahl feiern. Lass uns das Abendmahl in einer Dankbarkeit feiern und in einer Freude feiern, dem Gott gegenüber. Die Menschen hier, die zusammengekommen sind, lesen wir, haben eine überschwängliche Freude gehabt. Eine Ehrfurcht und eine Freude. Und so lasst uns zusammenkommen. Lobpreisbänder, bitte euch vorzukommen. Abendmahl helfen, kommen zu führen. Wir können zusammen das Abendmahl feiern.